lesen möchte, wurde dem Propheten Jesaja vor 2750 Jahren etwa, grob gerechnet, schon geschenkt. Als ein Wort der Zuversicht, dass Gott seinem Volk auch damals in dunkler Zeit gegeben hat. Ich sage das so, vielleicht ist jemand heute da, der auch sich im Moment irgendwo in dunkler Zeit befindet. Das ist ein Wort für uns. Aus Jesaja 8 und 9. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Bedrängnis sind. Hat er in früherer Zeit Schmach gebracht über das Land Zebulun und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, den Übergang des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Grün einhergeht, und jeder Soldatenmantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Weihnachten, Geschwister, das bedeutet Zeitenwende. Ich glaube, wer so ein bisschen bewusst lebt, merkt es schon, auch wenn man es noch nicht so genau merkt, die Tage werden länger. Um Weihnachten wenden sich so im Jahreskreis die Zeiten. Wenn ich joggen gehe, kommt irgendwann der Tag, wo es nachts nicht mehr so dunkel ist. Und für die von euch, die früh aufstehen müssen, es kommt dann der Tag, wo man nicht im Dunkeln losfahren muss. Als man Weihnachten festgelegt hat, gab es verschiedene Argumente. Das war ungefähr so 600 nach Christus nebenbei. Niemand weiß, wann der Herr wirklich geboren ist. Wahrscheinlich war es im Herbst, kann aber auch Frühjahr gewesen sein. Niemand weiß das. Als man das getan hat, war sicher ein Grund, dass Weihnachten schon immer, jedenfalls für uns hier auf der Nordhalbkugel, so ein Ausdruck der Zeitenwende war. Man hat verschiedenste Feste um Weihnachten gefeiert, als den Punkt, wo es jetzt wieder heller wird, wo sozusagen die Dunkelheit ihr Ende gefunden hat. Und ja, die Weihnachten ist etwas früher erfunden worden, aber die Zeitrechnung, die wir heute haben, ist etwa 600 nach Christus festgelegt worden. Auch da hat sich der gute Mönch sicher ein bisschen verrechnet, wahrscheinlich um so 5 oder so viele Jahre, spielt keine Rolle. Aber seitdem schreiben wir, und ich hoffe, wir wissen das doch bewusst, in der Menschheitsgeschichte vor und nach Christus. Und ja, viele Leute tun das nur, das ist ganz praktisch. In der DDR hat man früher VUZ vor unserer Zeitrechnung geschrieben und solche Dinge, um nur den Namen Jesu zu vermeiden. Aber tatsächlich ist es so, es gibt in der Weltgeschichte, und das drückt das aus, eine Wende. Und Jesus in der Mitte ist das Ziel, ist der Wendepunkt. Da läuft, auch wenn man die Bibel liest, vom Alten Testament bündeln sich sozusagen die Linien. Und mit Jesus hat die Endzeit begonnen. Und wir sind heute noch hier, weil der Herr will, dass noch viele gerettet werden. Wir, aber auch den wir Jesus bezeugen. Zeitenwende. Die Dunkelheit hat ihren Wendepunkt gefunden, so wie jetzt zu Weihnachten. Jesaja schreibt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen auf. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen wir zuerst hören? Fangen wir mit der schlechten an. Es ist noch dunkel. Es ist noch dunkel. Wir müssen zusammenkommen zu Beerdigungen. Wir brauchen nur ins Fernsehen zu sehen, wie manchen scheint es vermehrt, die Dinge in der Welt in Unordnung geraten, auch die Naturkräfte. Die Menschen sind in Panik, immer mehr. Wie steigt das Wasser? Es ist noch dunkel. Dagegen hilft auch die Weihnachtsbeleuchtung nicht. Wer nicht Jesus im Herzen hat als das Licht, der muss nur sagen, wo geht das hin? Es wird immer dunkler. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. In dieser Dunkelheit strahlt ein Licht auf, sagt Jesaja. Ich stelle mir persönlich vor, dass Jesaja eine Vision hatte, wo er sozusagen ihm Gott gezeigt hat, das ist die Dunkelheit dort im Norden, wir kommen gleich noch drauf, des Landes. Aber da ist ein großes Licht, nicht nur ein kleines. Wir freuen uns schon über kleine Lichter, ne? Hoffentlich hatten wir gestern Abend ein kleines Licht, als wir Weihnachten zusammen feiern konnten. Für manche ist Weihnachten ein schwieriger Termin, das wollen wir nicht vergessen. Ein kleines Licht. Und durch unsere Lebensgeschichte sind ja immer auch die kleinen Lichter, die Lichtpunkte, die uns auch immer wieder neuen Mut geben. Das ist in Ordnung. Aber hier ist ein großes Licht, das Jesaja sieht. Und Gott hat ihm diese Botschaft zunächst einmal in seiner Zeit auch gegeben für die Menschen, die im Norden, also die Gegend um den See Genezareth, dort, wo der Herr auch seinen Dienst begann, lebten. Und das war damals der dunkelste Punkt in Israel. Denn die babylonischen Heere waren durchgezogen und die Babylonier waren berühmt, berüchtigt für ihre Grausamkeit. Das heißt, da wuchs kein Gras mehr, wo die da drüber gegangen sind. Jesaja ist in Jerusalem und natürlich hatten sie alle die Frage, hoffentlich kommen die nicht so schnell zu uns. Ja, es ist dunkel. Und nun sagt er, dieses Land, das so ganz im Dunkeln ist, wo sozusagen der dunkelste Punkt im Land war, dort sieht er im Geist schon ein großes Licht. Licht strahlt auf, mitten in der Dunkelheit. Ich habe dann überlegt, wie stelle ich mir das vor? Ich war noch nie, ja doch, ich war auch schon mal richtig, wo es dunkel war, aber mir fiel noch mal so früher ein, als man noch mit der Bahn fuhr und noch nicht noch nach draußen konnte auf die Plattformen, das gab es früher. Und da sind wir natürlich immer gerne gegangen und auch durch Tunnels durch. Da kriegte man zwar ordentlich Rauch ab von der Lok, aber es war einfach interessant. Und wenn das lange Tunnels waren, dann sah man vorne schon irgendwo in der Ferne, geht's da raus. Man konnte eigentlich ganz schwer sagen, wie weit das noch ist. Denn in diesem dunklen Tunnel fehlte einem ja die Beziehungspunkte. Man wusste nur, wir sind unterwegs zu einem Punkt, wo es hell wird. Zunächst mal wird es gar nicht hell. Man sieht nur den Punkt da vorne, aber dann wird es irgendwann hell. Ganz entfernt ein helles Licht. Wie weit ist es weg? Ich glaube, auch Jesaja hat sich diese Frage gestellt. Er wusste nur eins, es geht hier nicht um eine Fata Morgana irgendwo, sondern dieses Licht ist zwar weit weg, aber es ist real. Gut, wenn wir das wissen. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Das Licht mag weit weg sein oder kurz, das wissen wir nicht, aber es ist real. Und er hat sicher, Jesaja, weil er ja in seiner Zeit lebt, auch Hoffnungen und Erwartungen gehabt. Damals war, wenn man sich das so vorstellen darf, der Hiskia, der spätere König, sicher noch sehr klein. Vielleicht hat Jesaja, als Gott ihm dieses Wort von dem Sohn gegeben hat, gedacht, ach, das ist bestimmt der Hiskia. Mit dem wird Gott sozusagen die Wende schenken. Und Hiskia war ein guter König, durch ihn hat sich viel Gutes gewendet, aber er war nicht der Erlöser. Ja? Und seither haben Generationen von Menschen dieses Wort gelesen und auch immer wieder gefragt, wie wir doch hoffentlich auch, Herr, wie weit sind wir? Wann kommt dieses Licht? Wann wird mal auch all das Leid aufhören? Wir empfinden das vielleicht in unserem Land nicht so, weil es uns jedenfalls heute Morgen ganz gut geht, ne? Aber es gibt so viele Menschen, auch da, wo, denken wir mal in Nordkorea oder in Iran, wo Menschen, weil sie es einfach nicht nur zu Jesus bekennen, ihr Leben fürchten, um ihr Leben fürchten und es oft auch verlieren oder ihre Freiheit. Wann kommst du her? Da fragt man dann noch ein bisschen anders, als wir das tun. Generationen von Bibellesern haben das so getan. Aber wisst ihr, das ist ja gut. Sie haben sich menschlich gesehen geirrt, weil sie einfach gehofft haben, der Herr kommt. Vor wenigen Tagen ist Adolf Pohl heimgegangen. Kennt ihr ihn noch? Das solltet ihr. Er war hier, als diese Kirche eingeweiht wurde und hat uns sie mit einer Bibelwoche eingeweiht. Er war einer unserer wirklich besten Bibellehrer im Baptismus. Adolf Pohl hat ja auch eine Auslegung über die Offenbarung geschrieben und er hat uns immer gelehrt, wer wirklich auf die Wiederkunft des Herrn wartet, tut das im Umfeld seines Lebens wenigstens. Ja? Nicht unbedingt, dass er sagt, morgen, ich werde noch, aber er sagt, das muss irgendwie nah sein. Reale Erwartung ist immer auch nahe Erwartung. Das geht nicht anders. So wie ein Kind, das auf Weihnachten erwartet, auch wenn es im Sommer ist, das sagt, das muss doch bald kommen. Wenn man sagt, das kommt irgendwann lang mal, dann ist das nicht real. Die Urgemeinde hat ja immer, wenn sie das Abendmahl gefeiert hat, das beschlossen mit dem Ruf Maranatha. Das heißt, entweder unser Herr kommt oder Herr, komm. Das war das Letzte, nicht, oh ja, jetzt gehen wir zum Mittagessen, sondern Herr, komm. Und natürlich auch komm in unsere Mitte. Nicht nur komm, sondern komm, gib jetzt schon Vorschuss. Aber was ist dann mit dem großen Licht? Jesaja wusste nicht, wann es kommt und wie es kommt, auch nicht. Aber er wusste, wer kommt. Das hat ihm Gott ins Herz gegeben. Er schreibt nicht, dann wird ganz Jerusalem Gold sein und so weiter alles und lauter Edelsteine. Sondern ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Zwei Dinge sind dabei besonders bemerkenswert. Der Herr spricht hier in diesem Wort, das ja Jesaja gibt, im Perfekt. Ein Kind ist uns gegeben. Gut, es gibt manche Ausleger, die meinen, Jesaja hat das so formuliert, weil er dachte, das ist der Hiskia. Kein Mensch weiß das. Theologen sind manchmal sehr fantasievoll, das müsst ihr wissen. Also das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, es geht hier um ein prophetisches Perfekt. Das heißt, wenn er sagt, ein Kind ist geboren, dann heißt das, das ist real. Das ist schon geschehen, auch wenn es in der Zeit noch andauert. Früher, weiß nicht, wenn man so Western liest, sie guckt, da sagt dann irgendwann so ein Schurke zu einem Mann, du bist ein toter Mann. Ja, also das ist schon real, auch wenn du im Moment noch atmest. Ja, und hier ist es so, es ist uns ein Kind gegeben, das ist real. Sein Kommen ist schon perfekt. Und da heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Wir wollen mal heute den Sohn ein bisschen weglassen, damit die Schwestern nicht beleidigt sind, dass es keine Tochter ist. Aber was mir wichtiger ist, ist uns gegeben. Ist uns gegeben. Nicht nur da kommt irgendeiner in Bethlehem, kann man geschichtlich nachforschen, sondern der, der gekommen ist, ist uns gegeben. Das wollen wir uns doch mal so richtig reinziehen. Ne? Ein Sohn ist mir gegeben. Lass uns mal zusammen sagen, ja? Ein Sohn ist mir gegeben. Mir persönlich. Nicht nur der Weltgeschichte, sondern er ist sicher der ganzen Welt gegeben, aber ist auch mir ganz persönlich gegeben. Das kann man so sagen und im Grunde muss man da jetzt ganz lang drüber nachdenken und beten, dass es auch wirklich zackt in uns. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Paulus sagt das ja selber, dann, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Da geht er noch ein bisschen weiter, der Apostel. Er sagt nicht nur, er ist uns gegeben, sondern er ist für uns hingegeben. Dieser Sohn Gottes ist für mich hingegeben. Er ist in meine Haut gekrochen, ne, in der ich manchmal gar nicht, manchmal will ich aus der Haut fahren, ne, oder so. Er ist in meine Haut gekrochen. Er weiß, wie es in mir aussieht. Und er hat mich und diese Haut mit ans Kreuz genommen. Und da ist er hingegeben für mich, damit der Weg zum Vater frei ist für mich. Uns, mir. Das ist eine Einladung zum persönlichen Gebet. Gott, ich danke dir, dass du mir den Sohn gegeben hast. Und mit ihm hast du mir alles gegeben, was ich brauche. Paulus sagt, wie sollte Gott mir was nicht geben, was ich brauche, wenn er mir den Sohn gegeben hat. Also das ist der erste Teil. Ich sagte, Weihnachten ist die Zeitenwende. So schnell sind wir nicht zu Ende. Jetzt kommt das andere. Weihnachten, das ist die Einladung zur Lebenswende. Zur Lebenswende. Hier bei Jesaja heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Weihnachten, sagt es, die Zeitenwende von dunkel zu hell. Aber nun ist die Botschaft, das soll und darf, wir sind eingeladen zu uns, zur Lebenswende werden, von dunkel zu hell. So wie es in unserer Welt ein Vor und Nach Christus gibt, so soll es, das ist Gottes Sehnsucht, in meinem, in deinem Leben ein Vor und ein Nach Christus geben. an bevor Jesus in mein Leben gekommen ist und an danach. Früher, wenn ich Geschwister beraten habe, wie sie ihr Zeugnis in der Gemeinde zur Taufe gesagt hat, es ist zunächst mal ganz einfach. Wie war mein Leben, bevor Jesus in mein Leben gekommen ist? Und wenn das echt war, das Zeugnis, dann hieß es nicht, und jetzt ist der Himmel ausgebrochen. Sondern dann, ja, da ist noch so manches, das ist noch nicht fertig, aber es ist eine Zeitenwende in meinem Leben, weil Jesus in mein Leben gekommen ist. Begeisterung. Ja, wir sind das ja alles so gewohnt. Herr, danke, du bist in mein Leben gekommen und du gehst nicht wieder fort. Licht in der Dunkelheit. Wenn dieses große Licht, wir stellen uns mal vor, wir sind so in, wo alles stammduster ist, gar nichts zu sehen, und es ist ein Licht. Dann kann ich nur sagen, ich weiß noch nicht, ob vor mir als nächstes eine große Fallgrube ist und ich trete da rein oder ich laufe aus Versehen gegen einen Baum, den ich nicht sehe. Aber ich sehe, da ist ein Licht. Und das ist jetzt die Richtung meines Lebens. Ich irre nicht mehr herum und denke, am Ende falle ich in das ganz große Loch rein, sondern ich weiß, ich gehe auf ein großes Licht zu. Das ist das Ziel meines Lebens. Es macht einen Unterschied, auch für Menschen, die Jesus im Herzen haben. Menschen, die das nicht haben, die können nur überlegen, wie lange geht das noch gut mit der Welt oder gut mit meinem Leben? Irgendwann ist alles duster oder ich gehe auf ein großes Licht zu, das schon für mich in die Welt gekommen ist. Das Licht ist die Einladung, auf dieses Licht zuzugehen. Die Evangelisten des Neuen Testaments bezeugen, wie das geschehen ist. Zunächst mal, Lukas sagt das, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns der Sonnenaufgang aus der Höhe besucht, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das ist wie in meinem Gebet von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, das ist jetzt gekommen. Auch da war es prophetisch, Jesus war noch gar nicht geboren. Und Matthäus berichtet dann, wie Jesus genau da, wo Jesaja sagt, das ist der dunkelste Punkt, nämlich die Gegend um See Genezareth, Galiläa, wie dort das Licht seinen Wohnort genommen hat. Da steht in Matthäus 4, Vers 50, Land Zebulun und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Heiden, das Volk, das im Finsternis sah, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Als Jesus kam und Wohnort genommen hat, da war das Land auch gerade wieder besetzt von feindlichen Heeren. Diesmal waren sie Römer. Sie waren, glaube ich, nicht ganz so grausam, aber immerhin waren sie sehr gut im Kreuzigen. Ja, das war sozusagen ihre Spezialstrafe, dem sie viele umgebracht haben, zum Schluss auch unseren Herrn. Die Dunkelheit hat Jesus nicht weggenommen, als er gekommen ist. Als er dort in Kapernaum seinen Wohnort genommen hat, so steht es ja in der Schrift. Er ist in die Dunkelheit gekommen, weil er sagte, ich will mich auskennen in dem Land, in dem ihr wohnt. Er ist Mensch geworden, er ist unter uns gewohnt, hat unter uns gewohnt, weil er sagen wollte, ich will, dass ihr wisst, ich kenne mich aus. Und Hebräerbrief sagt, er ist in allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Das heißt, was immer, in welcher Dunkelheit wir immer sind, innere und äußere. Wir müssen wissen, der Herr kennt sich da aus. Er war da, ja. Und wenn wir ihm das sagen, dann sagt er nicht, wie konntest du nur und warum ist das so, sondern sagt, ja, genau da bin ich gekommen, das habe ich mir zum Wohnort genommen. Und dort hat er die Botschaft verkündigt, von der wir lesen, das ist praktisch die zentrale Botschaft des Herrn gewesen, kehrt um, denn die Königsherrschaft der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er sagt, er ist gekommen und hat gesagt, das ist jetzt sein Kommen, ist die Einladung zu einer Lebenswende. Kehrt um. Da geht es weniger darum, dass wir irgendwas anders machen, als wir es bis jetzt gemacht haben. Das wird vielleicht die Folge sein davon. Aber es geht darum, dass wir uns auf das Licht zu bewegen, dass wir zu ihm umkehren. Die entscheidende Bekehrung ist nicht von irgendwelchen bösen Dingen weg oder schlechten, die wir tun. Das ist die Sekundärfolge, sondern die zu Jesus hin. Herr, ich komme zu dir. Meine guten Vorsätze helfen mir nicht weiter. Ich kann nur zu dir kommen. Ich weiß sonst nicht. Und ich höre nicht auf, dir immer näher zu kommen. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, auf die Frage, aber wie machen wir das? Vielleicht stolpern wir in der Finsternis und fallen wieder mal auf die Nase. Er hat gesagt, das ist sehr einfach. Zu seinen Jüngern, folge mir nach. Folge mir nach. Und als Petrus an einer Stelle mal sagte, Herr, geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, da sagte der Herr, okay Petrus, jetzt bist du richtig. Folge mir nach, ich will, dass du ein Menschenfischer wirst. Genau da, wo Petrus sagt, das geht doch gar nicht mit mir. Ich glaube auch, dass jemand nur zu Jesus kommen kann, wenn er an dem Punkt, dass er sagt, mit mir geht das nicht. Alles, was Gott da in seinem Wort sagt, was wir tun sollen, das geht mit mir nicht. Er sagt, das weiß ich. Darum folge du mir nach und geh hinter mir Schritt im Schritt. Und ich stelle mir vor, dass er mich bei der Hand nimmt. Auch dann kann ich noch stolpern. Und dann schlage ich mir das Knie an oder so, ja. Aber ich stürze nicht mehr ab, weil ich an der Hand Jesu bin. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Die Frage nämlich, wie schaffen wir das denn da? Eigentlich hat mich, was mich bewegt hat und dazu gebracht hat, waren diese vier Worte, die ich jetzt etwas kurz auslegen will. Weil es ist die Antwort, wie schaffe ich es da durch? Auf diesem Weg an der Hand Jesu. Und da heißt es, und sein Name ist Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und das sind für mich vier Zusagen, die der Herr uns geben will auf diesem Weg, solange wir noch sozusagen auf dem Weg zum großen Licht sind, mit dem großen Licht, aber eben doch auch immer noch im dunklen Land, im Land des Todesschattens, wie es wörtlich an einer Stelle da heißt. Das erste ist, der Herr sagt, ich will für dich ein Wunder, ein Rat sein. Zur Zeit der Könige in Israel waren die Ratgeber ganz besonders wichtig. Sie werden in der Bibel sogar oft genannt mit Namen. Es waren sehr kluge Leute, die sozusagen die Think Tanks, sagt man heute, des Königs, die man fragen kann, wenn man nicht weiter weiß. Aber natürlich, wie ist das mit den Think Tanks? Die können immer nur vom Ist-Zustand weiterrechnen. Wir wissen das heute. Wenn wir an unsere befürchtete oder weiß ich was Klimasituation denken, dann ist es so, da rechnen die Leute vom Ist-Zustand mit großen Computern, in denen sie bestimmte Parameter eingeben, weiter, wie das wohl in so vielen Jahren sein kann. Wir können hoffen, Sie haben die richtigen Daten eingegeben und können hoffen, der Computer funktioniert. Aber es ist immer so, Sie rechnen von dem, was ist. Und auch wenn ich denke, ja, wie schaffst du das, dann sage ich, na ja, ich kenne meine Erfahrungen, da sind meine Grenzen, das geht oder das geht nicht. Wir können immer nur vom Ist-Zustand ausgehen. Hier heißt es, er will uns ein Wunder von Rat sein. Das heißt, ein Wunder ist das, was man nicht machen kann. Etwas, was geschenkt wird von Gott aus der Ewigkeit. Das heißt, Gottes Rat ist nicht nur, dass er ausrechnet, wie kann das wohl nach allem bei aller Wahrscheinlichkeit gehen, sondern da können Wunder geschehen. Und er will ein Wunder von Rat sein. Alle guten Dinge, die ich mir gewünscht habe, sind in meinem Leben noch nicht eingetreten. Ich weiß nicht bei euch. Aber ich habe gelernt, der Herr kann um die Ecke gucken. Und es ist gut, dass er sieht oft Dinge, die sehe ich nicht. Ich denke nur, das geht doch gar nicht. Aber der Herr sagt, folg mir nach. Ich weiß den Weg und ich gehe dir voran. Und ich kann Dinge machen, die kannst du nicht. Er will ein Wunder von Rat sein. Und er will von uns um Rat gefragt werden. Jakobus sagt, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der allen gerne gibt und uns nichts vorwirft. Und sie wird ihm gegeben werden. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn um Rat fragen. Herr, was willst du, dass ich im Moment tue? Vielleicht sagt der Herr, ich will, dass du mal eine Weile still sitzen bleibst. Das kann auch sein. Kann alles sein. Aber es ist gut, dass wir ihm nicht davonlaufen und sagen, Herr, wir haben so gute Ideen, nun bitte segne das, was wir schon gemacht haben. Das ist normalerweise der Weg, den die Gemeindeleitungen gehen nebenbei. Sondern er will, dass wir ihn zuerst fragen und sagen, Herr, bevor wir beraten, wollen wir fragen und nicht nur so kurz, schnell, gib schnell den Rat, wir haben so viele Dinge zu tun, sondern Herr, wir wollen erst dann gehen, wenn wir wirklich auch die Gewissheit haben, du sagst, jetzt geh. Und das können wir auf unser eigenes Leben auch übertragen. Wir sagen, Herr, ich will dich um Rat fragen. Und Jakobus sagt, wenn wir ihn so bitten im Glauben, dann wird uns Rat gegeben werden. Dürfen wir darauf warten, zu seiner Zeit. Allerdings sollte man das nicht so tun wie nach dem Gebet des verliebten jungen Mannes. Kennt ihr das? Rate mir gut, aber rate mir nicht ab. Das machen wir manchmal. Ja, wir wollen schon, aber dann muss so und so der Rat aussehen. Sondern Herr, ich will auf deinen Rat warten und bin auch bereit, dass dieser Rat mal anders ausfällt, als ich es wünsche. Und wir sollten es auch nicht tun wie die Kinder. Wir wussten ja auch als Kinder immer genau, wo wir unsere Eltern besser nicht fragen. Weil wenn wir sie gefragt haben, dann werden wir ja ungehorsam gewesen. Also das fragen wir lieber nicht. Und tun das mal. Es kostet uns viel. Lass uns zuerst fragen in allen Entscheidungen. Ich will das als ein Wort Gottes mal so persönlich weitergeben. Nicht weil ich, aber ich will sein Bote jetzt sein, wenn ich das sage. Der Herr sagt, ich will dein wunderbarer Ratgeber sein. Willst du auf mich hören? Komm zum Zweiten. Er will dein starker Gott sein. Das Gute bei ihm ist ja nicht nur, dass er gute Räte hat, Ratschläge hat, dass sozusagen er sagt, so und so wird das alles mal sein. Oft ist es so, dass jemand einen guten Rat gibt und sagt, ja, aber ich schaffe das nicht. Ich sollte das weiß ich, aber ich schaff's nicht. Wer hat das schon erlebt? Braucht euch nicht zu melden. Ja? Das kennen wir alle, dass wir sagen, ich weiß eigentlich, was ich tun sollte, aber ich schaff's nicht, ich will's nicht oder wie immer. Hier heißt es, er ist dein starker Gott. Das heißt, er gibt nicht nur den Rat, sondern er gibt auch die Kraft, dem zu folgen. Er ist die Kraft, die Dinge auch wirklich verändert auf dem Weg. Wörtlich heißt er hier, heißt Gott Held. Ein Held ist jemand, der ganz außergewöhnliche Dinge tun kann. Hier ist Gott, der tut außergewöhnliche, übernatürliche Dinge. David sagt mal, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Vielleicht sehen wir im Moment eine Mauer, wo ich sage, wie komme ich da bloß rüber? Und ich muss sagen, die ist viel zu hoch für mich. Und ich kann keinen Stabhochsprung. Ich komme da nicht rüber. Mit meinem Gott. Mit meinem Gott kann ich und wage es mit meinem Gott. Ich habe mir noch eine spezielle Übersetzung dieses Verses aus Psalm 18 gemacht auf meinen Visitenkarten. Da steht, mit meinem Gott kann ich über meinen Schatten springen. Das ist manchmal noch die höchste Mauer, die wir kennen. Die Botschaft vom Herrn, ich will dein starker Gott sein. Ich will dein starker Gott sein. Willst du dir helfen lassen und mich darum bitten? Ich komme zum dritten. Er will dein ewiger Vater sein. Hier heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir wissen nicht, was kommt, weder im Großen noch im Kleinen, aber hier ist etwas. Ich will dein ewiger Vater sein. Ewiger Vater. Ohne Ende. Ich weiß, jenseits und in den tiefsten Tiefen des Universums, in der unsichtbaren Welt, ist nicht ein kaltes Naturgesetz. Und da ist auch nicht nur ein himmlischer Generaldirektor, sondern da ist mein Vater. Und ich persönlich stelle mir das manchmal so vor, dass der Herr sozusagen als Generaldirektor die ganze Natur hat und so weiter und hat schrecklich viel zu tun. Aber wisst ihr was? Ich weiß, wie das bei jedem irdischen Generaldirektor war. Ich bin ihm wichtiger als seine ganze Fabrik. Versteht ihr? Er ist mein ewiger Vater. Und das bleibt. An der Hand Jesu bin ich zu ihm gekommen und der Herr hat gesagt, Vater, ich bringe ihn dir, ich bin für ihn gestorben. Nimm ihn als dein Kind und dein Sohn. Und seither weiß ich, das auch für mich gilt, was der Herr bei seiner Taufe gehört hat. Du bist mein geliebter Sohn, die Schwestern, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Nicht, weil ich gerade in den Spiegel geguckt habe, sondern weil ich auf Jesus geguckt habe. Die Frage des Herrn, ich will dein ewiger Vater sein. Willst du mich annehmen als dein Vater, indem du Jesus als deinen Herrn annimmst. Und jetzt komme ich auch schon zum Letzten. Da heißt es, er ist dein Friedefürst. Friede, das ist ja für uns vor allem, denke ich, wenn gerade kein Krieg ist. Aber Friede ist in der Bibel etwas ganz anderes. Friede heißt in der Bibel, das Wort Shalom, dass etwas funktioniert. Ich sage das immer, meine Uhr hat im Moment Shalom. Warum? Weil sie läuft. Wenn sie stehen würde, hätte sie keinen Shalom. Dann wäre sie nämlich kaputt. Oder die Batterie war alle. Das heißt, Friede heißt, dass etwas funktioniert, dass etwas gut funktioniert, dass etwas heil ist. Ein Körper, der Friede hat, funktioniert. Ja? Die Organe funktionieren. Ich wünsche uns das alle, dass wir das so erleben. Durch Gottes Gnade. Und in Jesaja heißt es dann etwas später, im 53. Kapitel. Moment, ich habe es hier, habe mir ein Band reingelegt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, Jesus ist in der Konsequenz dann ans Kreuz gegangen, um dort durch seine Wunden meine Wunden zu heilen. Als er in Galiläa war, kamen die Kranken zu ihm, die seelischen und die körperlichen Kranken, und er hat sie heil gemacht. Sie konnten dann wieder gehen, sehen, oder ich denke an eine Frau, die immer so verkrüppelt war, sie konnte aufrecht gehen. In den verschiedensten Dingen, die wir da erleben, oder auch an den Gichtbrüchen. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Du kannst jetzt froh dein Bett nehmen und nach Hause gehen. Das heißt, da kam Heilung rein. Und er sagt, ich will dein Friedefürst sein. Das heißt, ich will dir in dir regieren mit der Konsequenz, dass Dinge heil werden. Und wir können nichts anderes dabei als sagen, Herr, nimm du meine Wunden. Vielleicht auch die von diesem Jahr. Ist nicht immer alles so gelaufen, wie wir das uns gewünscht und erträumt hätten. Ich bin wund. Ich verstehe das nicht. Ich habe auch keine Antwort, aber ich gebe dir, Herr Jesus, meine Wunden. Und nun komm du mit deiner heilen Kraft in mein Leben. Mach du mich heil. Ich bleib einfach bei dir. Die Botschaft, ich will dein Friedefürst sein. Willst du mir deine Wunden geben und mich in deinem Leben regieren lassen? Wir sind eingeladen in eine Lebenswende. Die Dunkelheiten sind noch da, aber wir haben ein helles Licht und wir haben hier vier Verheißungen und ich lade uns sehr ein, noch mehr darüber nachzudenken, was der Herr für uns sein will, auch unterwegs. Der gute Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater und der Friedefürst. Amen. Wir wollen ein Lied miteinander singen. Ich stehe an deiner Krippen hier.